Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von unserem Stadtkantine, heute aus dem Flensburger Tonstudio. Und ich begrüße gleich zwei Kollegen unseres Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters, mit denen ich ins Gespräch kommen kann über ein Science-Fiction-Konzert, das Anfang Juni hier in Flensburg für junges Publikum, für junge Hörerinnen und Hörer auf die Bühne kommt und dann auch in Rendsburg zu erleben sein wird. Ganz herzlich willkommen an Ralf Schlinkmann, unseren Trompeter aus dem Orchester, und an Jens Wischmeier, unseren Tubisten. Beide Kollegen schon lange hier an Bord des Landestheaters. Und da Sie jetzt ein Science-Fiction-Konzert auf die Bühne gestellt haben oder auf die Bühne stellen werden, muss ich natürlich die Gretchenfrage zuerst stellen. Star Trek oder Star Wars? Was ist bei Ihnen der Favorit, lieber Herr Schlinkmann?
Ach, da würde ich eher Star Wars sagen.
Okay, und Herr Wischmeier?
Ja, also ich ganz klar Star Wars. Das kommt durch meinen Sohnemann, der irgendwann damit ankam. Ich habe das damals nie gesehen. Aber dann musste ich natürlich ran und dann wurden das unendliche Abende und ich bin auf dem Laufenden.
Und das heißt, Sie schöpfen also aus bester Quelle, um jetzt mit Schall durchs All zu segeln, so ja die Überschrift über dem Kinderkonzert, das Sie vorbereiten.
Ja, also die Idee kam mir eigentlich schon vor Jahrzehnten. Und zwar immer, wenn ich bei meiner Mutter im Garten saß und die hatte so einen wunderschönen Garten und hat da immer Rhododendron Büsche gehabt, die unheimlich schön waren. Und ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Science-Fiction-Roman schreibe, nenne ich meinen Hauptdarsteller Rodo von Denderon, weil ich den Namen so toll fand. Und über diese winzig kleine Idee bin ich dann eigentlich darauf gekommen, so eine Science-Fiction-Geschichte zu konstruieren. Da will ich nicht zu viel erzählen. Sie hat auch ein bisschen was Gesellschaftskritisches, diese Geschichte. Natürlich humoristisch. Ja, es geht um einen Planeten, der einfach Hilfe braucht. Und unsere Konzerte sind ja immer so aufgebaut, dass wir beiden als Orchesterwarte auf die Bühne kommen und wir bekommen halt einen Hilferuf dieses Planeten und müssen den retten. Mehr will ich noch gar nicht verraten eigentlich dazu.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, es ist nicht das erste Kinderkonzert, das Sie beiden gemeinsam konzipieren und dann hier mit den Musikerinnen und Musikern auf die Bühne bringen. Sie machen das schon einige Jahre. Können Sie sich noch erinnern, wie das erste Konzert lautete? Was war damals das Thema?
Also das erste Konzert, was wir beiden auf die Bühne gestellt haben, war 2006 mit dem Fußball um die Welt. Und damals hieß das noch, da war ja die Fußball-WM in Deutschland, also hieß das noch zu Gast bei Freunden. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Das war so, dass wir einen Hilferuf bekamen, weil für ein Werbeprojekt in Meldorf der Puppenspieler ausgefallen war. Und irgendwie wussten die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig, dass wir so ein besonderes Sendungsbewusstsein haben. Und dann haben die gefragt, könnt ihr da was machen? Und dann haben wir da erst eine Zwei-Mann-Nummer gemacht, die wir dann in dem Sommer auch noch mehrfach wollen, Hofkulturtagen und auf einem privaten Geburtstag vorgeführt haben, auf dem Fußballplatz. Und daraus ist dann irgendwie immer mehr geworden. Wir haben gemerkt, dass wir das können, dass das gut funktioniert. Und am Ende haben wir dann unseren damaligen GMD ein bisschen genervt. Wir sind ein bisschen auf die Füße getreten, weil wir das gerne machen wollten. Und der hat irgendwann gesagt, ja, dann machen sie doch.
Ja, es war auch so, wir hatten vor einen schwedischen Kinderkonzertproduzenten hier, Jan-Åke Hilleroth hieß der. Der hat uns unheimlich fasziniert. Der hat auch wirklich lustige Programme gemacht mit eigener Musik, mit zusammengestellten Musikstücken. Und wir haben uns das angeschaut und fanden das eine tolle Alternative zu den so Sachen wie Peter und der Wolf, die auch toll sind, aber wir wollten einfach ein anderes Profil machen. Und dann kamen wir auf die Idee, einfach bestimmte Dinge zusammenzustellen. Und daraus sind mittlerweile die Stücke entstanden, Dirigieren kann doch jeder, mit dem Fußball um die Welt, Die Königin, die lacht, das Komponistenkarussell,
die Zeitmaschine,
die musikalische Zeitmaschine und jetzt das letzte Projekt mit Schall durchs All.
Wenn man sie bei ihren Kinderkonzerten auf der Bühne beobachtet, zumindest ging mir das so, dann finde ich das absolut faszinierend, mit welcher Lust und Spielfreude sie eben dann in Rollen schlüpfen. Also sie haben es ja gerade angerissen, sie kommen als Orchesterwarte auf die Bühne, also als diejenigen, die eigentlich die Notenpulte hinstellen und die alles bereitstellen, damit dann die Musiker Platz nehmen können und damit ein Konzert beginnt. Also sie schlüpfen da eine Rolle und es macht unglaublich viel Spaß, ihnen dabei zuzugucken, wie sie dann peu à peu dieses junge Publikum mit hineinnehmen in die Orchesterwelt, die ja wirklich erstmal, denkt man, ganz weit weg ist. Wann haben Sie bei sich entdeckt, dass das auch neben dem eigentlichen Musizieren und dem ja hochvirtuosen Instrument, was da jeweils zu beherrschen ist, dass das auch was ist, was Ihnen Spaß macht und wo Sie mit umgehen wollen?
Wann das genau war, ich glaube, das war einfach, das hat so einen Spaß gemacht damals, das erste irgendwie auf die Beine zu stellen. Also man muss ja sagen, wir hatten damals auch beide kleine Kinder und haben unterrichtet, also Kontakt zu Kindern gehabt und haben, glaube ich, schon so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir einen Zugang finden, dass wir den Nerv treffen. Ich glaube, da waren wir uns damals einigermaßen sicher, als wir das erste Programm gemacht haben. Und ja, dann ist das ja großartig. Also auf der Bühne kann einem ja nichts passieren. Ne? Wir haben das Stück gut vorbereitet und das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt mit der Tuba auf die Bühne gehe. Da kann immer was passieren. Da kann auch mal ein falscher Ton rauskommen oder mehrere hintereinander. Das kann wohl passieren. Aber wenn wir halten uns nicht unbedingt genau an den Text, den wir machen. Wir sind auch manchmal ein bisschen frei, aber es kann ja nichts passieren, weil das Stück einfach immer weitergeht. Und weil wir zu zweit sind, kann natürlich der eine den anderen auffangen. Und wenn man mal so ein bisschen leeres Gesicht blickt, weil vielleicht gerade der Faden nicht mehr genau da ist, dann läuft es einfach, dann macht der andere einfach immer weiter.
Also sie ergänzen sich an
ja,
der
ja.
Stelle.
Ja, und ein bisschen ist auch, ich hatte auch immer den Hang zum Klassenclown, muss ich sagen. Also von daher kommt vielleicht auch ein bisschen daher, was meine Frau auch manchmal ein bisschen nervt. Aber das ist, es macht einfach Spaß und wie Jens schon gesagt hat, ist einfach ein anderer Stress, den man hat oder ein anderes Lampenfieber. Man kann durch Spielen sich freispielen und wirklich im Orchester ja doch relativ genau, exakt Töne spielen muss, was auch wirklich das Lampenfieber ist einfach was ganz anderes, ob man ein bisschen Improvisationstheater macht oder ob man halt im Orchester spielt und deswegen ist das eigentlich ein super Ausgleich und ich glaube, daher kommt auch diese Freude da dran, weil es, ja, das ist macht einfach Spaß.
Schön ist nämlich auch, dass Sie, also es gibt ja viele Kinderkonzertformate und das hat ja, glaube ich, eben seit Peter und der Wolf, das ist so ein Ausgangspunkt sicherlich auch mit gewesen, ein musikalisches Format zu entwickeln, was über eine schöne Geschichte es jungen Menschen ermöglicht, sich in Instrumente einzuhören. Das Schöne, finde ich, an Ihren Formaten ist, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen anscheinend mit der gleichen Lust dabei sind oder sich hinreißen lassen, damit einzusteigen, dass man eben nicht hier das Orchester hat, das eben spielt und daneben hat man zwei, die jetzt als Darsteller eine Geschichte erzählen, sondern es ist so eine Einheit und sie bauen ja ihre Geschichten auch so auf, dass die Kollegen eigentlich auch eine Rolle dann haben in der Geschichte, die sie erzählen. Mussten sie lange überzeugen? Hat sich das vielleicht auch von Mal zu Mal gesteigert? Wie war das?
Nee, das war überhaupt kein Problem. Also, man muss sagen, beim ersten Mal haben wir tatsächlich danach noch ein Orchesterfest geschmissen.
Ja.
Haben wir die Kollegen auch eingeladen. Das haben wir danach nicht wieder gemacht, aber die haben richtig Spaß daran. Also das war, war immer so, das ist immer so. Und ich glaube, die freuen sich da auch drauf. Wie gesagt, wir bereiten das gut vor. Also die kriegen ihre Noten genauso, wie sie spielen müssen. Müssen sich eigentlich kaum Sprünge eintragen oder so. Wir versuchen die Arbeit sehr professionell zu machen, die vorher passiert. Und dieses auf der Bühne. Ich glaube, wir alle haben Spaß, wenn es gut funktioniert und wenn man relativ schnell merkt, dass ein Funke überspringt.
Ja, vielleicht auch, wir wissen ja auch, dass es als Familienkonzert kommt und wir versuchen auch immer ein bisschen, es hat ja immer diesen Comedy-Charakter, auch wirklich Gags einzubauen, die auch für Erwachsene lustig sind. Und das war lustigerweise auch bei dem ersten Konzert in Meldorf, von dem Jens eben sprach, schon so, dass damals bei dieser Veranstaltung kaum Kinder da waren. Eigentlich war es gedacht für Kinder in Meldorf, also weil der Puppenspieler sollte ja kommen. Und wir bekamen aber damals ein unglaublich gutes Feedback von den ganzen Erwachsenen, die drumherum standen und sich das Programm angeguckt haben. Und deswegen versuchen wir auch immer, es wirklich als Familienkonzert zu planen, dass natürlich keine Witze drin sind, die Kinder gar nicht verstehen, aber dass halt auch Witze drin sind, die vielleicht auch ja, bei Erwachsenen ganz gut ankommen.
Dass alle ihre Freude haben und ja, genau. mit Spaß zuhören. Ich glaube, das ist sowieso immer das Geheimnis von schönen Angeboten für Familien, dass ja. irgendwie alle was zum Mithören haben und die vielleicht noch ein bisschen zu jung sind, haben an anderen Dingen ihre Freude, sodass alle mit Begeisterung dabei sind. Nun machen Sie das schon viele Jahre. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es so, ich habe schon den Eindruck, dass junge Menschen, also ihre Konzerte richten sich ja auch an so ein Publikum bis 10, 12 Jahren ungefähr, also wirklich jüngere Kinder, Grundschulkinder, dass es eine zunehmende Herausforderung ist, da auch über einen längeren Zeitraum so die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dass die Voraussetzungen, ist meine Wahrnehmung, doch auch andere sind als vor 10, 15 Jahren. Erleben Sie das auch so? Konzipieren Sie deshalb vielleicht anders? Oder nehmen Sie das gar nicht so wahr von der Bühne aus bei Ihren Programmen?
Also wir haben das von Anfang an, also eine große Veränderung sehe ich gar nicht so, also seitdem wir das machen. Aber wir haben gleich schon, vielleicht auch, weil wir in der Zeit, als wir es die ersten Male gemacht haben, Kinder in dem Alter hatten, mitgekriegt, dass diese Konzentrationsfähigkeit bei Kindern sowieso nicht gegeben ist über so eine lange Zeit. Und deswegen haben wir eigentlich immer versucht, auch kleine Mitmachnummern einzubauen ins Programm. Also die können mal aufstehen, dann machen wir eine Nummer, wo sie ein bisschen mittanzen, sich mitbewegen können. Es kommen mal Kinder auf die Bühne, die mitmachen. Und dadurch haben wir es eigentlich ganz gut geschafft, den Pegel, es entsteht natürlich immer stellenweise ein großer Geräuschpegel, den mal hochzufahren, haben es aber fast immer geschafft, die Kinder auch wieder dahin zu holen, dass sie beim nächsten Stück wieder zuhören. Es ist selten passiert, dass es so ja, wirklich so laut wurde, dass wir die Kinder nicht wieder ruhig bekommen haben. Ne?
Das hat eigentlich wir machen das teilweise mit Absicht, dass wir die Kinder eskalieren lassen. Also, dass die einmal richtig tanzen, zappeln dürfen. Mhm. Und ja, wie gesagt, bislang hat das immer geklappt, dass sie dann auch wieder den Faden gefunden haben und gefolgt sind. Es fällt, wie es fällt. Dann kommt man in ein Theater und man merkt, da sind zwei Schulklassen, die haben Feuer im Hintern. Mhm. Dann ist das diese Vorstellung so. Und das ist ja ganz klar, das sind keine Kinder, die irgendwas Böses wollen oder so. Die haben einfach ein bisschen mehr Temperament und dann kommen wieder Vorstellungen, bei denen ist mucksmäuschenstill. Mhm. Ja, das fällt, glaube ich, wie es fällt. Aber ich sehe das genauso wie Ralf. Ich glaube nicht, dass sich die Kinder, wenn sie dann im Theater sind, tüchtig verändert haben. Ich sehe natürlich auch vieles. Also wir konkurrieren mit ganz anderen Medien mittlerweile. Und wir konkurrieren auch bei den kleinen Kindern schon mit anderen Medien. Ja, deswegen versuchen wir, alles Mögliche Spektakuläre in diese Konzerte reinzupacken, damit die Kinder das dann auch so wahrnehmen.
Ich habe mal eine ganz wunderschöne Blechbläser-Einführung auch für Grundschüler mitmachen können, wo das wunderbare Experiment vorgeführt wurde, dass man also auch die Kinder ermuntert hat, mal so laut wie irgend möglich zu sein. Und dann durfte der Trompeter mal einmal sein Instrument auspacken und das hat ganz herrlich geschwebt über allem Klang, der da schon im Raum war. Insofern sind Sie, Herr Schlingmann, ja auch bestens gerüstet, falls es doch mal etwas zu turbulent wird.
Mit Lautstärke haben wir nicht so das Problem, das ist... Also ehrlich gesagt, das ist auch ganz lustig, dass für uns manchmal die Vorstellungen, also die Familienvorstellungen, wo die Eltern dabei sind und ihre Kinder ruhig halten, sind für uns manchmal die schwierigen Vorstellungen, weil man das Gefühl hat, okay, wir wollen jetzt eigentlich, dass richtig Stimmung entsteht im Publikum und es geht gar nicht so hoch, wie wir das eigentlich wollen, ne? Oder wie es gehen könnte. Deswegen sind dann oft die Schulvorstellungen fast jetzt nicht ist,
authentischer.
Authentischer, genau, ja genau.
Herr Wischmeier, Sie bereiten ja auch für die nächste Spielzeit ein Programm vor, wo Sie mit der Tuba solo sozusagen und unserer Theaterpädagogin dann unterwegs sind und richtig in die Klassenzimmer auch gehen. Also Sie scheuen sich auch nicht davor, ganz dicht an das junge Publikum ranzugehen.
Ja, gar nicht, überhaupt nicht. Also das hat ja einen besonderen Grund, wegen dem Instrument des Jahres. Aber wir haben das auch so schon gemacht, Instrumente vorgestellt und... ja, wie soll ich sagen, vor Corona war es für uns ganz normal, dass die Kinder auch in unsere Instrumente reingespielt haben. Wie wir den Weg dann nächstes Jahr finden, weiß ich noch nicht so richtig. Die Kinder haben einen Riesenspaß, Instrumente auszuprobieren. Die haben auch einen Pool von Fragen, der einfach raussprudelt. Die Kinder haben da schon Lust, so das kennenzulernen.
Jetzt sind Sie also nicht nur wirklich Musiker bei uns im Orchester, sondern Sie gestalten solche Konzerte, Sie konzipieren die, Sie stehen dann selber in schauspielerischen Figuren auf der Bühne. Sie sind aber auch noch mit einem Blechbläserensemble durchaus mit Kollegen unterwegs. Warum ist es für Sie als Musiker so wichtig, vielseitig tätig zu sein?
Ich glaube, das liegt auch am Instrument. Also ich habe vor Jahren, damals gegründet sich dieses Philip Jones Ensemble. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Das war eines der ersten großen Blechbläser-Ensemble. Und da stand schon im Booklet des ersten, der ersten CD oder Schallplatte war es damals noch, dass man gar nicht, dass es für einen Trompeter oder auch für einen Tubisten wahrscheinlich die Zeit, die man wartet, um spielen zu können, so unglaublich lang ist, dass man die eigentlich auch mal anders nutzen will. Und da kommen natürlich so Ideen, Blechbläser-Ensemble zu spielen, wo man durchspielen kann, wo man die ganze Zeit gefordert ist. Ist man im Orchester natürlich auch, aber unsere Pausenzeiten im Orchester sind schon sehr lang, weil wir ja immer nur an den dramatischen Stellen spielen, meistens in der Oper. Und da entsteht natürlich der Wunsch, was zu machen, wo man wirklich neben dem Orchesterjob, der natürlich auch sehr viel Spaß macht, auch Dinge zu tun, wie Kammermusik, wie vielleicht etwas Schauspielern, etwas anderes zu konzipieren. Ja, um da auch in der Richtung gefordert zu sein.
Und die Instrumente geben es ja eben auch her. Das finde ich so faszinierend, was für eine Bandbreite auch gerade bei Blechblasinstrumenten vorhanden ist. Oder? Würden Sie das auch so beschreiben?
Ja, also wenn man sich mal so den Beruf des Tuba-Spielers anschaut, dann sind ja oft die Leistungen, die verlangt werden, an einem normalen Dienstabend sehr übersichtlich. Also gut, heute Abend spielen wir Symphoniekonzert in Schleswig. Und da habe ich schon viel zu spielen und auch recht prominent. So, aber wenn wir uns jetzt die Oper Streetcar anhören oder wenn wir in Dvořáks Neunte reinhören, da sitzt man als Tuba-Spieler schon viel rum. Und ja, dafür haben wir natürlich nicht damals gebrannt, als wir uns entschieden haben, Tuba zu studieren oder Trompete zu studieren. Da hatten wir natürlich auch schon diese Ensembles, die sich in den 70er, 80er Jahren gegründet haben, im Ohr. Und deswegen, das muss einfach die Töne, die wir haben, die müssen einfach raus aus unserem Instrument. Und dann suchen wir uns Wege, wie die da rauskommen.
Ja. Und bevor wir die irgendwann spielen im Dienst, dann immer.
Dann teilen Sie das gut auf, genau. Ich glaube, was jetzt an dieser Stelle, und das merkt man Ihnen ja auch an, einfach noch dazukommt, ist, dass Sie, glaube ich, miteinander sich gut verstehen und eben miteinander auch solche Projekte entwickeln können. Sie, Herr Schlingmann, Sie sind seit 25 Jahren schon hier, Herr Wischmeier, Sie seit 27 Jahren und Sie kannten sich schon vorher. Also das heißt, auch künstlerisch sind Sie doch schon ziemlich lange Partner. Vielleicht skizzieren Sie das nochmal kurz.
Also das ist eine ganz abstruse Geschichte. Also zum einen kommen wir beide aus Nordrhein-Westfalen, Ralf aus dem Münsterland und ich aus Ostwestfalen, und sind beide in Posaunenchören groß geworden. Das sind die Wurzeln sind gleich. Und dann, ja, da war ich noch Schüler, da war ich noch ein kleiner Junge, da bin ich mit meinem Blechbläserquintett zu einem Workshop, zu einem Lehrgang gefahren ins Münsterland. Und da war Ralf Schlingmann als Trompetendozent. Und bei Ralf Schlingmann haben wir Unterricht. Und ja, und dann war das einfach, das war ein toller Tag. Und dann haben wir uns natürlich eine lange Zeit nicht wiedergesehen, aber dann haben wir uns in Hamburg an der Musikhochschule wieder getroffen. Da war Ralf natürlich schon, ja, da warst du schon viel weiter.
Wir haben das Konzertexamen gemacht schon.
Konzertexamen, und du hattest auch schon deine erste Stelle und ich fing gerade an zu studieren. Und ja, und dann haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und am Ende haben wir uns hier in Flensburg, sind wir jetzt beide sesshaft geworden. Das sollte so sein.
Ja, genau.
Sehr gut. Sehr schön. Da Sie beide so aus Posaunenchören stammen, was würden Sie denn Eltern empfehlen? Ab wie vielen Jahren können denn Kinder ein Blechblasinstrument schon lernen? Sollten sie vielleicht mit einem anderen Instrument starten? Was ist so aus Ihrer Erfahrung ein guter Weg jetzt, wenn man selber eben auch spielen und musizieren möchte?
Also ich finde immer, bei Trompete ist es so, wenn die bleibenden Zähne da sind, dann kann man anfangen. Weil sonst dieser Bruch bei Schülern, wenn die Zähne ausfallen und man will weitermachen und es ging vielleicht am Anfang ganz gut und es geht dann nicht mehr, das ist oft ein Frust bei den Kindern, dann werfen sie das Instrument meist in die Ecke. Aber wenn die bleibenden Zähne da sind, sind sie auch meistens am Ende der Grundschulzeit, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann kann man eigentlich mit so einem Instrument anfangen.
Und dann kommt der ein oder andere oder die ein oder andere von der Blockflöte dann zum Blechblasinstrument.
Ja, das kann natürlich passieren.
Also ich habe da schon alle Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, ich mache ja in Adelbühl die Jungbläserausbildung für die Kirchengemeinde. Und ich habe wirklich schon alles erlebt. Also die erste Frage war noch, nein, auf keinen Fall ein anderes Instrument vorher. Weil das ja das Allergrößte ist, ein Blechblasinstrument zu lernen. Ja, ich habe Kindergartenkinder, Vorschulkinder unterrichtet, die auch wirklich dabei geblieben sind, die den auch über diese Durchstrecke hinweggekommen sind. Ich habe es erlebt, dass ich dachte, das sind jetzt Kinder, die kann man fangen, die haben auch schon die Zähne. Aber die waren dann doch nicht einzufangen für unsere Begeisterung. Ich glaube, dass ganz viel damit zusammenhängt, wie die Kinder eingestellt sind. Also wir haben ja diese zwei Brüche mittlerweile. Das eine ist, wenn die Zähne rausfallen, und der zweite Bruch ist dann, wenn die Zahnspange kommt. Ja. Denn mittlerweile habe ich das Gefühl, dass jedes zweite Kind eine Zahnspange kriegt, und dann kommen die Kinder, ich habe schon Kinder gehabt, denen das Blut runtergelaufen ist und aufs T-Shirt, und ja, da müssen wir mit leben, weil die Belastung für die Lippen halt schon da ist, wenn man sich ein Metallteil davor hält und auch einen Druck ausübt.
Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Kinder nicht nur am Unterricht teilnehmen, sondern irgendwelche Gründe haben, das Instrument auch zu spielen. Also bei mir war es damals der Posaunenchor, ich war auch in einer Blaskapelle, wir hatten eine Schulbigband, es gab ein Schulorchester, in dem ich mitgespielt habe. Und wenn man nur sein Instrument übt, gerade ein Instrument, wenn es jetzt nicht Klavier ist, wo man keine Harmonien spielt, sondern wirklich nur seine Stimme, und weiß nicht, warum man das eigentlich macht und nur für den Lehrer übt oder nur übt, um ein bisschen besser zu werden, da ist die Motivation, glaube ich, gering. Und das ist auch meine Erfahrung, dass da Schüler meistens irgendwann aufhören. Wenn die aber eingebunden sind in Ensembles, dann ist das eigentlich oft ein Selbstläufer.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und guter Hinweis, weil ich das von mir selber auch so bestätigen kann. Bei mir ist es das eher das Singen gewesen. Ich war dann im Kinderchor des Theaters, und das war für mich eigentlich die größte Motivation, überhaupt an der Musik dran zu bleiben, weil ich eben mitspielen wollte auf der Theaterbühne und dabei sein wollte. Und dass dann vieles anderes sich drumherum rankt, das ergibt sich dann fast so ein bisschen automatisch. Und insofern, glaube ich, ist jede Form, sich mit Musik zu beschäftigen, erstmal gut. Ja. Und wenn man dann im richtigen Alter dann zum Beispiel auch zu Blechblasinstrumenten findet, dann ist man an Instrumenten dran, mit denen ganz vieles möglich ist. Vielleicht zum
ganz kurz noch eine Sache, weil ich habe nämlich auch einen Schüler, den muss ich jetzt mal eben erwähnen, der sehr aktiv ist, wirklich sehr viel macht und der lustigerweise auch bei der Gestaltung des kommenden Kinderkonzertes dabei war, weil ich ihn immer gefragt habe, Jakob, er ist sehr musisch interessiert, was würdest du denn für ein Stück machen, wenn du ein Kinderkonzert machen würdest? Und dann kam jede Stunde kam er mit einem anderen Stück, und von diesen Stücken sind jetzt auch welche beim Kinderkonzert dabei.
Ach, das ist ja wunderbar. Okay, und haben Sie dann auch schon so Themen quasi im Hinterkopf, wo Sie sagen, das würde sich auch nochmal für ein Kinderkonzert eignen?
Ja, wir sind jetzt noch so an diesem Konzert dran, dass ich da noch nicht viel weiter gedacht habe, ehrlich gesagt.
Gut,
das verraten wir.
Das ist auch sehr gut. Dann verraten Sie doch vielleicht noch, wenn also am 3. Juni hier in Flensburg an einem wunderbaren Samstagnachmittag für die Familien das Kinderkonzert startet, wie lang wird das Programm ungefähr sein? Worauf sollten sich die Besucher einstellen?
Also die Parameter, die wir immer haben, eine knappe Stunde, keine Pause, also damit wir das wirklich unseren Bogen durchziehen können. Und ja, wir versprechen gute Unterhaltung.
Ja. Genau, die Lust auch an der einen oder anderen Stelle dann mitzumachen, weil es eben auch wieder eine sehr abwechslungsreiche Dramaturgie sicherlich sein wird hinter Ihrem Kinderkonzert.
Also wir haben ja bei jedem Konzert, was wir bislang gemacht haben, die große Motivation, dass die Kinder aus unserem Theater gehen und sagen, boah, das war toll. Also so richtig begeistert, dass wir nicht nur, das erleben wir natürlich auch bei normalen Vorstellungen, wenn man sein Fahrrad aufschließt und es kommen Leute vorbei, ja, das war schön heute, das ist natürlich auch groß, aber ja, wie Ralf schon gesagt hat, wir haben Mitmachnummern, wir haben Mitmachlieder dabei, und wenn man die dann nachher noch in der Stadt hört und die da gesungen werden, genau, das ist der Hammer.
Und auch AC/DC ist dabei diesmal.
Okay, also ich glaube, dann ist da schon vieles so in Aussicht gestellt für also unser Kinderkonzert mit Schall durchs All Anfang Juni in Flensburg, sowohl im Familienkonzert am Samstagnachmittag als auch dann im Konzert für Schulklassen in Flensburg und in Rendsburg. An dieser Stelle Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie trotz des heutigen Sinfoniekonzertes in Schleswig, wo Sie ja beide beteiligt sind, Lust und Zeit hatten, hier zu kommen und ein bisschen zu berichten. Toi, toi, toi für alle anstehenden Projekte. Lieber Herr Wischmeier, lieber Herr Schlingmann, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Wir sind nicht allein.